Hi, ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die zum Beispiel einen herausfordernden Alltag erleben oder besondere Schicksalsschläge verarbeiten müssen. Es geht oft um Themen, über die wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Person sprechen, anstatt mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek. In dieser Folge sprechen wir über einen Bruch, der das ganze Land bis heute beschäftigt. Die Wende 1989 und ihre Folgen, im Osten wie im Westen. Caroline war damals erst 3, als die Mauer fiel. Und obwohl sie noch klein war und es schon sehr lange her ist, spielt es heute für sie noch eine ziemlich große Rolle, weil sie bis heute kaum Antworten auf ihre Fragen bekommt.
Ich weiß, dass ich über dieses, aber wie war das denn damals im Faschismus, über dieses, aber wie war das denn damals in der DDR, eigentlich sehr viele Fragen habe oder hatte. Und es ist so immer abgewiegelt worden, also so wirklich, nein, das red mal jetzt nicht drüber, das brauchst du nicht wissen.
Caroline erzählt uns in der nächsten Stunde, wie es sie bis heute verunsichert, dass bestimmte Fragen innerhalb ihrer Familie, aber auch innerhalb unserer Gesellschaft nie beantwortet wurden. Sie spricht darüber, wie es für sie war, von Gleichaltrigen aus den alten Bundesländern nicht ernst genommen zu werden und wie sie ihre Erfahrungen und Beobachtungen heute als Inspiration und Stärke wahrnimmt und in ihren Beruf einfließen lässt.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Caroline ist Ende 30 und lebt in Halle. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich sie für dieses Thema gewinnen konnte. Ich suche nämlich schon seit fast 2 Jahren nach einer Person, die mit mir darüber spricht, was die Wende für ihren Lebensweg verändert hat und vor allem, wie in der Familie über diese Zeit, während und nach der DDR gesprochen wird, beziehungsweise vielleicht auch gerade nicht gesprochen wird. Caroline ist mir als Teil des Kollektivs Netzwerk Nachwendekinder aufgefallen. Und darin setzt sie sich mit anderen Performance-Künstlerinnen und Theaterleuten in Workshops und Performances mit Nachwendekindheitserfahrungen in Ostdeutschland auseinander. Damit ist sie natürlich perfekt für diese Folge. Für das Gespräch darf ich sie in ihrer WG in Halle besuchen.
Du bist kurz vor der Wende geboren, ne?
Ich bin 87 geboren.
Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an die Wende oder die Wendezeit? Ich meine, du warst natürlich super klein noch, aber manchmal bleibt ja trotzdem, wenn was Prägnantes passiert, irgendwie was hängen.
Also ich weiß nicht so genau, ob das eine Erinnerung ist oder sagen eine Erzählung, die ich übernommen habe als Erinnerung. Es ist so eine Geburtstagsanekdote, die immer erzählt wird. Als meine Eltern mit der ganzen Familie, also Tanten, Onkeln, alle sind irgendwie sich dieses Begrüßungsgeld abholen gefahren. Und ich muss wohl hingefallen sein und habe mir so ein bisschen das Kinn aufgeschlagen, aber war alles undramatisch. Aber sie haben dann wohl an der Tür geklingelt und haben gefragt, ob sie einen Waschlappen haben können, um das so zu kühlen. Und dann meinten die so, dass sie keinen Waschlappen haben, sondern sie haben so Zewa-Rolle. Und alle waren so, wow, großartig. Und alle haben sich so 2, 3 von diesen Lachen Zewa-Rolle abgemacht und das mitgenommen. Und ich kann mich, glaube ich, an irgendwas derartiges, also dass ich irgendwo vor einer Tür stande und dass mein Kinn wehtat, daran kann ich mich, glaube ich, erinnern, an die Zewa-Rollen jetzt nicht so.
Was hat denn die Wende damals für deine Familie verändert?
Eigentlich ganz viel. Je nachdem, wie man fragt. Meine Mutter würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass es viel für sie. Also sie hat vorher in einem Kindergarten gearbeitet, in dem sie nach der Wende auch gearbeitet hat. Für meinen Vater hat sich ganz viel geändert. So dieses klassische 90er Jahre Arbeitslosigkeit.
Was hatte dein Vater gemacht?
Mein Vater war Schreiner. Er ist genau kurz vor der Wende zur NVA und kam dann in die Wende zurück. Also als er von der NVA zurückkam, war die Wende. Und dann war er relativ lange arbeitslos und ist dann Fernfahrer geworden und kam dann nicht mehr zurück. Also der ist dann relativ früh auch, der unsere Familie verlassen. Gibt es unterschiedliche Narrative, wie das gelaufen ist, aber deswegen hat sich meiner Meinung nach ganz viel für meine Familie verändert.
Kannst du dich erinnern, dass irgendwann mal ein kritisches Gespräch zwischen dir und deiner Mutter oder deinen Eltern oder vielleicht auch deinen Großeltern
stattgefunden hat, in dem über die Zeit vor der Wende gesprochen wurde? Oder wann wäre das erste Mal, dass du da eine Erinnerung hast, dass darüber irgendwie gesprochen wurde?
Also so auf Familienfeiern habe ich das Gefühl, wurde konstant über die DDR gesprochen, aber jetzt nicht in einer kritischen Auseinandersetzung, sondern wer hat damals was gemacht? Und es gab immer dieses Narrativ von die Schwester meiner Großmutter, dass die so eine rote Socke war. Und ich habe als Kind immer gedacht, dass die halt rote Socken getragen hat und dass das alle hässlich fanden, weil ich finde jetzt rote Socken auch nicht ästhetisch oder schwierig. Und habe mich das immer gefragt, was das bedeutet. Und es wurde mir aber nie in Kindersprache erklärt, sondern nur so, ja, die hat so einen Kindergarten geleitet und die war die Chefin da so. Und auf der einen Seite wurde die sehr bewundert dafür, weil ich glaube, sie ist die Einzige, die irgendeinen Aufstieg, also in eine höhere Schicht oder in eine verantwortungsvolle Position gemacht hat. Alle meine weiblichen Familienmitglieder sind Erzieherinnen, außer ich, wirklich. Und die ganzen Männer sind so im Niedriglohnsektor auch alle unterwegs, eher so in Fabriken gearbeitet und so. Außer sie. Sie hat diesen Kindergarten in Chemnitz geleitet, in der DDR. Und irgendwann in der Schule habe ich verstanden, dass das ja was bedeutet. Also sie muss ja mindestens in der Partei gewesen sein. Und wenn du so einen Kindergarten leitest, was bedeutet das dann? Und auch das wurde mir aber nicht erklärt, sondern es ist immer dieses Moment von, ja, ach, das verstehst du nicht.
Bis zu welchem Alter wurde dir das so gesagt?
Das ist das durchgängige Narrativ. Also das gibt keine Erklärung, was das bedeutet, warum die gesagt, also meine Großeltern leben nicht mehr, die kann ich nicht mehr fragen, aber ich weiß, dass ich aber wie war das denn damals in der DDR, über diese roten Socken eigentlich sehr viele Fragen habe oder hatte. Und es ist so immer abgewiegelt worden, also so wirklich, nein, das red mal jetzt nicht drüber, das brauchst du nicht wissen.
Caroline wurde älter, zog mit ihrer Mutter vom Dorf in die Kleinstadt und gründete an ihrer Schule eine Theater-AG. Prägend war für sie aber auch die Jugendkultur in den vielen freien Räumen, die sich nach der Wende ergeben haben.
Das ist die andere Seite dieser Zeit, dass man einfach 100 leerstehende Fabriken, das war eine alte Ziegelei, da waren so ganz viele Baracken und haben uns da so einen gymnasialen Bandraum eingerichtet, wo wir dann so intellektuelle Musik gemacht haben mit Gitarre und gekifft. Das waren die zwei Dinge, die wir da gemacht haben. Und dann siedelten sich immer mehr, also mehr fanden heraus, dass man da einfach, also wir haben das quasi gemietet. Irgendwer hat da auch den Strom für bezahlt, aber da hat man einfach die Tür aufgemacht, ist reingegangen und dann hat man sie wieder zugemacht, wenn man rausgegangen ist. Und es mischte sich so langsam. Und ich finde, das ist im Nachhinein ein sehr spannendes Soziotop, weil das so segregiert war. Also wir hatten unseren Bandraum, in dem das Soziotop Gymnasium war. Dann gab es daneben einen Bandraum, da war das Soziotop Mittelschule. Und dann gab es in der Mitte, in der großen Ziegelei, das Soziotop Rocker. So, die hießen Germanicum Delirium und waren so alte, weiße Männer auf Motorrädern. Und das mischte sich da so. Und da wurde es auf einmal klar, dass dieser Bandraum, in dem ich rumhing, also der Gymnasialbandraum, war links. Bei den Rockern wussten wir es nicht so richtig, wo die so stehen. Die waren uns einfach auf so vielen Ebenen suspekt. Und dieser Mittelschulbandraum war so eine Art Mischung von apolitischen, aber meiner Meinung nach waren da auch Faschos. Und ab und zu kamen auch die Faschos konzentriert. Also die sind wirklich so, lass mal so ein bisschen Bandraumleute kloppen. Und haben da ab und zu bei uns vorbeigeschaut. Und dann hat man halt versucht, so das Schlagzeug wegzuräumen und irgendwie die vollen Bierkisten irgendwo hinzutun. Und da habe ich angefangen zu checken, ah, okay, links sein, antifaschistisch sein, bedeutet von den Faschos aufs Maul kriegen oder vorhin wegrennen. Und es gab Situationen, wo wir auch auf Demos, NPD gegen Demos in Chemnitz waren, wo ich in deren Augen so krass gesehen habe, die wollen dich vernichten. So, das ist nicht, finde ich ein bisschen doof und habe ein bisschen Wut und muss irgendwie was kaputt machen, sondern da ist so ein ganz, da war so ein ganz großer Wunsch nach Zerstörung in einem größeren Maße drin.
Wie sehr Caroline durch diese beunruhigenden Momente geprägt wurde, hören wir gleich noch. Ich wollte aber auch hören, wann sie eigentlich zum ersten Mal in die alten Bundesländer gefahren ist. Das war schon vor der Bandraum-Ära, erfahre ich. Caroline war 13 damals, hat also erst 10 Jahre nach der Wiedervereinigung zum ersten Mal so richtig das Gebiet der ehemaligen DDR verlassen, weil ihre Mutter als Alleinerziehende nur schwer Reisen ermöglichen konnte. Und Anlass der Reise war ein Austauschprogramm mit dem Kinderchor. Es ging nach Baden-Württemberg.
Mit 13 bin ich dann das erste Mal nach Hechingen. Und das war, ich fand das mega krass, weil ich wurde in einem Haus untergebracht von sehr, ich würde sagen, sehr wohlhabenden Menschen. Und meine Person, mit der ich diesen Austausch hatte, hat Harfe gespielt. Die hat mir dann so zur Begrüßung was auf ihre Harfe vorgespielt. Und ich war schon so eine kleine Sachsenarbeiterin-Trompete, die dann sowas sagt wie, oh geil, ich kenne das gar nicht. So ungefähr habe ich da gesprochen und auch das so raustrompetet. Und das hat sie, glaube ich, schon mal irritiert. Und dann meinte sie so, ja, wir haben dir das Gästezimmer vorbereitet. Und ich war so, scheiße, ihr habt ein Zimmer übrig, nur wenn jemand vorbeikommt und dich, ja. Also ich konnte gar nicht fassen, wie unglaublich groß dieses Haus ist. Und muss wohl auch mit meiner Mutter, das hat sie mir dann erzählt, als sie dann zu mir zu Besuch kam, dass ich das alles meiner Mutter auch noch übelst laut am Telefon, dass sie das ultra peinlich fand. Die haben eine Badewanne, die ist in der Ecke. Und so, ich war völlig fertig mit der Welt. Und das ging ganz vielen so. Also ich kann mich an so Gespräche erinnern, wo wir uns da so einfach angestarrt haben und waren so krass. Und dann kamen die zu uns und wir haben natürlich ganz anders gelebt. Und ich würde sagen, die Hälfte dieser Klasse, die zu uns kam, ist nach einem Tag wieder abgereist, weil die das nicht ausgehalten haben. Also wir hatten schon so ein kleines Häuschen. Also wir haben auch in einem Haus gewohnt, aber das war überhaupt nicht ausgebaut. Das war ziemlich rumpelig und wir hatten kein Zimmer extra, sondern die hat dann bei mir im Zimmer auf der Matratze geschlafen. Ich habe auf der Matratze. Und das war alles viel kleiner. Und ich glaube, dass das für sie extrem schwer war, diesen niedrigen Standard. Die wären eigentlich eine Woche geblieben. Und ich glaube, die hat am Tag 1 abends ihre Mutter angerufen und ist, glaube ich, dann entweder den oder den Tag darauf dann gefahren.
Und wie hat sich das angefühlt?
Ich habe damals gedacht, es liegt an mir, dass ich irgendwie blöd zu ihr war oder so, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat. Und war dann irgendwie beruhigt, was jetzt ein bisschen garstig klingt, dass als ich dann in die Schule gekommen bin und meinen so, ist deine Uhr abgereist? Ja. So, dass es irgendwie vielen so ging. Und ich glaube, wir sind einfach so ein bisschen verrätselt zurückgeblieben. Ich glaube nicht, dass wir das auf unseren Status, also ich glaube nicht, dass ich das begriffen habe, dass die das einfach eklig fanden, bei uns zu wohnen.
Wow, wie muss ich das anfühlen? Wenn du mit 13 glaubst, eine gleichaltrige Person ekelt sich vor deinem Zuhause. In den Jahren danach kam dann die Bandraumzeit und dann das Abi. Und danach wollte Caroline möglichst weit weg und entschied sich, an einer Berufsschule im Allgäu Goldschmiedin zu werden.
Also es war eine Klasse von 12 Leuten, also sehr kleine Klasse. Und habe sofort die erste Person, die ich kennengelernt habe, mit der ich auch befreundet war, kam aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die zweite Person, die ich kennengelernt habe, mit der ich dann befreundet war, kam aus Halle. ich habe richtig schlimm gesächselt. Und es waren die einzigen, die mich nicht ausgelacht haben. Oder, also, die das nicht so witzig fanden. Wir haben das erst eben viel, viel später, also vielleicht jetzt 10 Jahre später oder so, haben wir festgestellt, scheiße, wir waren ja alle aus dem Osten. Also das haben wir selber nicht als Gruppe, als Identität wahrgenommen, sondern einfach so, du kommst aus Mecklenburg, du kommst aus Sachsen-Anhalt, ich komme aus Sachsen. Die anderen kommen aus Bayern, so haben wir da irgendwie. Das, was ich, glaube ich, mehr wahrgenommen habe, als dass ich jetzt aus dem Osten komme, war, dass ich aus einem ArbeiterInnen-Hintergrund komme, weil so diese Frage, Entwürfe, nach was willst du dich irgendwie orientieren, wie kreierst du, da war ich total überfordert. Also das, da hatte ich überhaupt gar keinen Zugang zu. Ich habe halt so Bilder gemalt und dann fand ich die hübsch oder nicht hübsch. Das war also meine Kategorie. Und da wurde ich auch schlecht damals angeleitet, glaube ich. Die Lehrerin, die ich hatte, die wiederum, glaube ich, war sehr borniert. Und ich glaube, dass das wiederum was damit zu tun hat, dass ich auch nicht mit ArbeiterInnenkindern umgehen konnte. Und auch, glaube ich, meine Ostidentität damals für sich selber abgelehnt hat. Also irgendwas gab es da, ich kann es dir nicht mehr genau, es gab irgendeine Unterhaltung, als ich ihr gesagt habe, woher ich komme. Und ich habe dann immer nur sowas gesagt wie Chemnitz. Das konnte dann schon niemand mehr zuordnen. Dann meinte ich so Dresden. Das war so, vielleicht kennt das noch jemand. Ich meine, das war 2006 oder 2007. So, das war irgendwie nochmal ein ganz anderer Blick darauf. Und dann hat sie so, ach, dann bist du ja ein Sachse oder so. Und da war es quasi, da war meine Beliebtheit bei ihr vorbei. So, und das war für sie was ganz Unangenehmes, so ein Sachse.
Wann hast du vielleicht das erste Mal auch Gemeinsamkeiten festgestellt? Weil du hast jetzt ja auch gesagt, du hast dich eigentlich zufälligerweise mehr oder weniger auch mit anderen Schülerinnen oder SchülerInnen mit ostdeutscher Biografieerfahrung zusammengefunden. Aber wann hast du das erste Mal auch festgestellt, ah, hier ist jemand vielleicht mit westdeutscher Biografieerfahrung, aber trotzdem sind wir uns sehr ähnlich?
Das Tolle an dieser Schulzeit, also an dieser Schmuckschule, war, dass dieses Kaff so klein war, dass diese Leute, die da gelernt haben, einfach die ganze Zeit miteinander rumgehängt haben. Und es waren alle 18. Also ne, wir sind alle irgendwie das erste Mal von zu Hause ausgezogen. Und es hat über so, es gab diese Gemeinsamkeiten auch. Also wir haben irgendwann mal Buttons gemacht und darüber haben wir sehr gebondet. Handwerkerinnen sind sexy. Über dieses, ich erlerne einen Beruf, der eigentlich männlich konnotiert ist oder überhaupt Handwerk. Und es war eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Typen bei uns an der Schule waren, vielleicht 5. Und die waren dann auch alle in der Silberschmiede oder bei den Graveuren. Und über dieses Anfang von feministischem Verständnis als Handwerkerin, darüber hat es sehr viele Gemeinsamkeiten gegeben. Und das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen durchgezogen. Ich habe dann sehr lange in Würzburg noch weiter gelebt. Also ich bin erst 2019 eigentlich in den Osten wieder zurückgezogen, auch als Entscheidung. Und über den feministischen Zugang gab es eigentlich ganz viel Verständigung. Also so, das Patriarchat gibt's überall.
Auch viele Jahre nachdem Caroline nicht mehr in Sachsen wohnte, ließen sie Fragen zu der Zeit vor der Wende nicht los. Was genau hat ihre Eltern und Großeltern damals davon abgehalten, sich zu befreien? Warum gibt es so viele Vorurteile gegen die da drüben, von beiden Seiten? Sie begegnet während der Ausbildung Leuten, die sich über ihre sächsische Mundart lustig machen, während sie selbstbewusst breites Bayerisch oder Fränkisch sprechen. Sie wird gefragt, ob es in Sachsen schon Heizung gäbe, im Jahr 2007. Und gleichzeitig fehlte ihr im Osten ein offener und kritischer Austausch über die SED-Diktatur.
Wir hatten extrem wenig Geschichtsunterricht und die DDR, über die DDR. Also es hörte einfach nach dem Bau der Berliner Mauer, hörte das irgendwie dann in den 60ern auf. Und dann, naja, und dann das andere halt, was da noch war, das war dann die DDR. So dass ich eigentlich meine Mutter viel gefragt habe, als ich noch in der Schule war. Und als ich dann ab und zu aus dem Allgäu wieder zurückkomme, hatte ich diese Fragen an meine Oma eher mehr. Erzähl doch mal, wie war das in der DDR? Und da habe ich dann diese ganzen nostalgischen Erzählungen bekommen. Die haben mir auch ziemlich gefallen. Ich mochte das so, wie die da so improvisiert haben. Und dann hat der eine Nachbar das gehabt und so. Da war ich irgendwie, dachte ich, cool. Eigentlich war die DDR cool. So, und schade, dass es die nicht mehr gibt. So, alle hatten Arbeit, dieses ganze klassische Narrativ, diese Ostalgie. Jeder hat einen Kindergartenplatz, es gab keine Probleme. Und über dieses Moment, ich weiß nicht, wann das historisch irgendwie aufkam, aber es war so, was weiß ich, 2012, 13, 14 fing das so an, dass dieses Narrativ auftauchte in den Medien, der Osten ist so rechts und es gibt immer mehr so, die NPD wurde verboten oder das Verbotsverfahren wurde eingeleitet, es hat nicht funktioniert und so. Also diese ganzen Narrative kamen auf, der rechte Osten. Und damit ploppte ja auch die Idee auf, oder das erste Mal, dass es laut geäußert wurde, dass die DDR eine Diktatur war und dass das quasi Menschen mit Diktaturerfahrung sind. Und da ist meine Mutter ausgestiegen aus diesem Branding. Da ist sie nicht mehr mitgegangen und dann hat sie auch mit mir nicht mehr über die DDR gesprochen.
Was heißt, sie ist ausgestiegen? Was meinst du damit? Woraus ist sie ausgestiegen?
Außer den Gesprächen. Also ich bin, glaube ich, fragender geworden, meinte so, hä, aber wenn du mir erzählt hast, wie toll es in der DDR ist und die jetzt aber
also
sagen...
Also nicht nur deine Oma, sondern auch deine Mutter hat es eigentlich eher als eine schöne Zeit für dich beschrieben. Ja.
Meine Oma war dann schon zu alt, die hat dann Parkinson bekommen, mit der konnte ich dann nicht mehr so viel darüber reden. Das heißt, es ist so rübergewechselt und mein Opa ist eh so, sagt nicht viel. Genau, deswegen habe ich dann wieder mehr mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und ausgestiegen in dem Sinne, wenn du mich so fragst, fühle ich mich so bedroht, dass ich darüber nicht reden will, ohne dass es eigentlich eine Bedrohung für sie war. Ich wollte einfach nur wissen, warum sie mir dieses Bild ihrer DDR so erklärt hat und jetzt die von außen, oder der Diskurs auf einmal sagt, aber das war ja eine Diktatur. Und das war überhaupt nicht, also in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist der Diskurs auch schon viel älter, aber für mich ist es da aufgetaucht.
Wie alt warst du da, als das dieses Gespräch?
Da war ich schon 20, okay. Mitte 20 so. Ja. Quasi als ich aus dem Allgäu immer wieder nach Hause gefahren bin, da fing das so an, dass ich diese Gespräche mit meiner Mutter angefangen habe zu führen. Auch so in diesem, ich wohne ja jetzt im Westen und du wohnst ja noch im Osten. Und ich glaube, diese Gespräche, das kann mich auch an so Eltern von MitschülerInnen erinnern, die meinten so, ah, und das haben mir auch andere erzählt, ne? wenn du aus Chemnitz kommst, dann kommst du ja aus der ehemaligen DDR. Und dann ist mir das auch erstmal klar geworden, stimmt, das ist ja die ehemalige DDR. Das ist nicht der Osten, von dem immer alle reden, mit dem Grillfesten und so.
Ist es denn dabei geblieben, also bis heute, dass du mit deiner Mutter nicht darüber sprichst?
Ja.
Welche Fragen wären das, die du eigentlich noch dringend stellen wollen würdest? Was du noch von ihr wissen wollen würdest? Vielleicht auch, was eure Familie betrifft?
Es ist, glaube ich, gar nicht so eine konkrete Frage im Sinne von, hey, der Opa hat das und das gemacht, wie soll ich das historisch einordnen? Hat er dann so einen kleinen inoffiziellen Mitarbeiter Schmarrn gemacht oder nicht? Ich glaube, das, was mich interessieren würde, wäre mit meiner Mutter darüber zu reden, wie es sich anfühlt, aufzuwachsen in diesem System, ohne diese Brille von, na, ich muss aber auch diese DDR verteidigen oder es war nicht schlimm. Und ich bin so, na ja, aber du bist ja in einem komplett strukturierten System aufgewachsen und ich fand diesen Kindergarten so schlimm und ich glaube, ich habe echt so ein bisschen was davon auch, ne, trage ich noch so in mir, was so, ich kriege die Krise, wenn mir jemand was auf meinen Teller tut und ich kann bis heute keine bittersauer eingelegte rote Beete essen. Das gibt einfach nur so ein paar Dinge, nein, geh mir weg damit. Und ich war nur sozusagen 3 Jahre in diesem Kindergartensystem. Meine Mutter ist komplett darin aufgewachsen und meine Eltern sind ArbeiterInnen, meine Oma sind ArbeiterInnen. Ich glaube jetzt nicht, dass die an diesem System sich gerieben haben oder da jetzt besondere Unterdrückung erlebt haben oder bestraft wurden oder keiner war im Knast. Ne? Die haben auch bei den Montagsdemos wahrscheinlich relativ spät mitgemacht. Also die haben eigentlich sehr opportun da drin gelebt und trotzdem glaube ich, dass das, was meine Mutter und ich als Nicht-Gespräch gerade führen, hat ganz viel mit ihrer Erfahrung in dieser Zeit zu tun. Und dieses Nicht-Gespräch, was wir jetzt nicht mit unserer, also wir können nicht über unsere Beziehung reden, was zwischen uns nicht funktioniert hat und warum wir so ein schwieriges Verhältnis haben, hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie das mit ihrer Mutter nicht konnte und nicht darüber gesprochen hat. Und das wären so Fragen, die ich noch suche. Also ich, meine Arbeit ist auch ganz viel, wenn ich andere Menschen aus der zweiten oder dritten Generation austreffe, zu fragen, welche Fragen könnte ich denn stellen, damit ihr das antwortet, ohne euch betroffen zu fühlen oder ohne angegriffen zu fühlen. Und das ist auch die Frage, die ich meiner Mutter eigentlich stelle. So, welche Frage? Wie kannst du mir antworten, ohne dich zu rechtfertigen oder ohne Angst zu haben, dass ich dir daraus einen Vorwurf mache?
Und welche Fragen könnten das sein?
Die Frage wäre, wie hat sich das angefühlt, in diesem System so behandelt worden zu sein? Und tat das weh? Und fühlst du da so eine Verletzung?
Aber die Umgebung oder diese soziale oder gesellschaftliche Umgebung, in der man groß wird, die nimmt man halt als normal wahr, ne? Hm. Also wenn, kann das ja nur im Nachhinein eigentlich als vielleicht nicht ideal bewertet werden. In dem Moment, wo man so groß wird und das erlebt, ist das einfach die Normalität.
Manchmal frage ich mich, vielleicht will ich auch einfach nur was von ihr hören, was irgendwie tiefer geht, und kann das nicht so richtig glauben, dass sie einfach gut durch diese DDR durchgegangen ist, und suche nach einer Geschichte, die ich so aus der Nase ziehen kann, weil ich trotzdem ein bisschen Sensation drin steckt.
Was macht das denn mit dir, dass diese Fragen so unbeantwortet bleiben? Weil irgendwie hatte ich das ja quasi in deine berufliche Tätigkeit mehr oder weniger getrieben, könnte man sagen, diese Unklarheiten, ne?
Genau, das macht es mit mir, dass ich seit anderthalb Jahren mit anderen aussozialisierten Nachwendekindern in Workshops mir das angucke, wobei es da auch viel um die Auseinandersetzung mit der eigenen Ostidentität geht, gar nicht im Zusammenhang der DDR geht, dass ich auch langsam lerne, das zu differenzieren und zu sagen, also es gibt diese Phase des Aufwachsens im Osten in den 90er Jahren und diese ganze Erfahrung, die ich vorher beschrieben habe. Und dann gibt es diese vermaledeite DDR, die so nicht greifbar ist, die man halt nur aus diesen Geburtstagsfeiererzählungen kennt und die aber keinen Sinn ergibt mit dem, was über die DDR öffentlich besprochen wird oder wie darüber gesprochen wird. Jetzt außerhalb von Trabis und so ein Zeug und Bananen. Und ich habe das in diesem Stück Ostbegegnungen, worüber wir irgendwie in Kontakt gekommen sind, sage ich irgendwann so, da ist es mir das aufgefallen, dass das ja, wie krass das ist, dass Ende 89 hat die Titanic dieses Cover mit Gabis erster Banane rausgebracht, und ich fand das lustig, als ich das erste Mal gesehen habe. Als ich das jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir so, was für Arschlöcher, wirklich so, da sind so, ist gerade eine friedliche Revolution am Gange, die Leute kämpfen um ihre Demokratie und ihr verarscht die mit diesem Bild.
Kannst du nochmal sagen, was da drauf zu sehen ist? Vielleicht
kann man man sieht eine weiblich gelesene Person, Gabi, und die hat in der Hand eigentlich angenommen eine Banane, die ist auch so geschält, aber es ist eine Salatgurke. Und der Text steht groß drüber, Gabis erste Banane oder Zonen-Gabis erste Banane oder so. Diesen Zorn, den ich darüber empfinde, diese Abwertung, die damit einhergeht, die finde ich spannend, weil es kann mir ja egal sein, dass sie irgendwie über die Leute so gelacht haben, weil mich betrifft es nicht. Aber diese Ansammlung von Abwertungen aus dem Osten kommt, und dann diese, ich verstehe nicht, warum ihr mir nicht die DDR erklären könnt und warum die nicht mehr da ist. Und dieses Gedankenexperiment von Sozialismus und Linkssein hätte ja auch gut ausgehen können. Also sie hätten ja auch vielleicht historisch, hätte es, wenn es anders gelaufen wäre, gäbe es jetzt vielleicht noch die DDR. Sie wäre nur vielleicht ein demokratischer Sozialismus, so, was ja auch ein bisschen geil wäre.
Nach ihrer Goldschmiedeschule entschied Caroline, Theaterregisseurin zu werden und zog nach Würzburg, wo sie einige Jahre ein Theater leitete. 2019 ging sie nach Halle und arbeitet seitdem als freie Theatermacherin, wie sie sich selbst bezeichnet. Dann, vor gut zwei Jahren, kam eine besondere Anfrage aus Köln.
Zwei KünstlerInnen, Luisa Berde und Christoph Stetsch, haben aus Köln heraus selber, aber auch ostsozialisierte Nachwendekinder oder Nachwendekinder, haben nach Leuten vor Ort gesucht. Und darüber bin ich da dazu gekommen und war erstmal so angefixt, so okay, über Ostnachdenken und Ostidentitäten und Nachwende war so ein neuer Begriff, wo ich dachte so, wow, das ist voll hilfreich als Versuchsaufstellung, da mal drüber nachzudenken. Und das hat so ganz komisch eingeklickt. Also so, ja, stimmt, ich bin ja Nachwendekind und ich bin ja aus dem Osten und das ist ja die Zeit nach der Wende. Also es hat mir, glaube ich, geholfen von dieser ewigen, Mama, erklär mir doch jetzt endlich mal diese DDR, rüberzuführen. So, ich habe ja auch eine Identität und die ist aber in den 90ern viel wichtiger gewesen.
Genau, das wäre quasi schon so die erste Antwort auf die Frage, was sich im Laufe deiner Auseinandersetzung mit deiner Ostbiografie oder Nachwendebiografie in den letzten anderthalb Jahren vielleicht noch eröffnet hat.
Also es hat ganz viel, diese Auseinandersetzung mit meiner eigenen Biografie hat ganz viel Verständnis auch für die Biografie meiner Eltern aufgemacht. Zu verstehen, okay, die waren Mitte 20, ein komplettes System hat sich geändert. ich habe anders verstanden, wie lost die waren und konnte dann auch meine Verlorenheit in dieser Zeit auch vielleicht besser einordnen. Das war nicht total hilfreich zu sagen, ich war nicht einfach ein bisschen blöder oder ne, ich hab daran keine Schuld im Sinne von, dass andere ganz andere, viel lustigere Zeiten erlebt haben und wurde halt im Bandraum, bin ich halt von Nazis weggerannt. So, ne? Das war eigentlich die Hauptauseinandersetzung und ich wusste so, da ist diese Tankstelle in Limbach-Oberfrohna, da darfst du nicht nach so und so viel Uhr vorbeigehen, weil da stehen die Faschos. Dieser Teil der Stadt gehört den Faschos, da gehst du besser nicht hin. Und das habe ich aber gar nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen, was du vorhin meintest mit, wenn man in diesem System lebt, normalisiert man das ja für sich selber. Dieses Normalisieren wieder rauszunehmen, das fand ich total hilfreich in diesem Prozess zu sagen, es ist einfach nicht normal, eine physische Erinnerung zu haben, wie ich durch Chemnitz renne und ich kann nicht mehr, aber wenn ich aufhöre, dann kriege ich aufs Maul. Und das ist nicht aufs Maul im Sinne von, ich kriege eine geschellt, sondern ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme und wie. Und das spüre ich im Körper. Und das ist auch, was mir jetzt wieder Angst macht, dass das eigentlich wieder, dieses Gefühl taucht wieder auf, dass ich denke, so fuck, ich sollte vielleicht mal joggen gehen.
Also dieses Projekt ist ja nicht eine Show, die ihr einstudiert und zeigt. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Du hast auch von Workshops gesprochen, ne? Mit wem macht ihr diese Workshops? Was ist da euer Ziel? Wie läuft das?
Also wir haben die Workshops die letzten 2 Jahre gemacht. Das ist jetzt vorbei. Es gibt unterschiedliche Konstellationen. Also angefangen haben wir zu 5. Unterschiedliche Disziplinen. 2 Menschen aus dem Dokumentarfilm, Theaterpädagogik, Performance, Tanz, Theater. Und haben eigentlich erstmal unsere Fragen auch anderen Nachwendekindern gestellt. Das war so, wir haben uns methodisch irgendwie überlegt, wer so woher kommt und was man so machen kann, aber wir hatten jetzt nicht den, das soll entdeckt werden, sondern wir haben selber festgestellt, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir mit dieser Nachwendekinder-Identität anfangen sollen. Und es könnte ja sein, dass es anderen auch so geht. Und so war auch der erste Workshop aufgebaut. Und da gab es auf einmal so ein Match, dass die Leute gesagt haben, krass, das ist ja total hilfreich, so wie es mir auch ging, allein diese Vokabel zu haben. Ich kann jetzt vieles darüber erklären, dass ich ein ostsozialisiertes Nachwendekind bin und es erlöst mich von so einer Sprachlosigkeit.
Die Beobachtungen aus den Workshops hat Caroline in eine Show einfließen lassen, die sie mit 2 Performance-Künstlerinnen an 4 Abenden in Köln aufgeführt hat. Wichtiger Teil der Veranstaltung ist ein Austausch mit dem Publikum. Die Künstlerinnen wollten zwischen den Lebenswelten vermitteln.
Die Idee war, dieses Klischee von diesem Osten mal aus einer Perspektive von Nachwendekindern aufzuräumen und zu sagen, wir sitzen hier nicht den ganzen Tag und reden so Stasi, Banane und AfD. So, es gibt irgendwie größere Dinge, wo auch Menschen, die westsozialisiert sind, vielleicht anknüpfen können. Also es geht viel um Klassismus und um Weggehen aus dem ländlichen Raum, wieder zurückgehen in den ländlichen Raum, nicht mehr verstanden werden. Das sind ja alles auch größere Themen. Nur, dass wir halt dann noch diese Ost-Identitätsbrille draufgelegt haben und gesagt haben, aber ostspezifische Sachen gibt es schon auch daran.
Also wenn du von Nachwendekindern sprichst, dann sind es ja nicht automatisch ostsozialisierte Nachwendekinder, weil es gibt ja auch westsozialisierte Nachwendekinder.
Ne? Naja, ich finde es sehr spannend. Es gibt ja so Umfragen oder das ist auch meine Wahrnehmung, dass das für im Westen aufgewachsene Leute gar nicht so eine Richtschnur ist, die irgendwas hilft. Also dass dieses Moment so, ich bin ja ein westsozialisiertes Nachwendekind. Ich glaube, löst nicht so viel aus in dem, was kann ich mir darüber erklären, als dieses Ostsozialisierte.
Aber würdest du sagen, mit den Begegnungen, die du eben hattest, mit den ostsozialisierten Nachwendekindern, dass dieses Tabu nicht wirklich offen mit der Familie über diese Zeit während der DDR oder vielleicht auch während der Wende sprechen zu können, dass das für viele prägend ist?
Also ich glaube, dass, so wie ich das wahrgenommen habe, dass für viele vielleicht nicht die Wahrnehmung von einem Tabu ist. Also sowas wie, ich weiß, dass es da was gibt und ich weiß, dass ich explizit nicht danach fragen darf, sondern ich glaube, das, was ich auch beschrieben habe, eher so eine Hilflosigkeit mit den Antworten umzugehen, weil die so unbefriedigend sind. Ich habe das Gefühl, dass die an den Workshops teilnehmen, aber auch schon sozusagen auch mehr Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch schon andere Gespräche mit ihren Eltern geführt, vielleicht auch, weil sie sich nun explizit für diese Sachen angemeldet haben. Und ich glaube, es gibt so ein paar Tabus, die sehr emotional sind. Also ich kann mir auch, es kommt, fängt ja jetzt langsam an, dass diese Wochenkrippen-Traumata auftauchen, was auch neu für mich ist. Und ich habe mich auch so, das ist sowas, was ich meine, mit meiner Mutter war ja in so einem Erziehungssystem drin. War die da auch? Und wie ging es ihr da? Und warum muss ich das eigentlich herausfinden, dass sie da war? Und das könnte ich mir vorstellen, wenn meine Mutter in dieser Krippe war, was ich mir vorstellen kann, weil meine Oma ja nun gearbeitet hat, das könnte ein Tabu werden, mit ihr darüber zu sprechen. Also, dass sie das scheiße fand und es ihr vielleicht nicht so gut dabei ging und warum ihre Mutter sie da hingeschickt hat.
Bist du irgendwelche Wege gegangen, um etwas rauszufinden über diese Zeit, was deine Familie erlebt hat? Keine Ahnung, die Stasi-Behörde angeschrieben oder irgendwelche alten, bekannten Freunde angehauen? Also, wäre das für dich denkbar, sowas zu machen? Oder hast du sowas schon gemacht? Oder findest du das vielleicht gar nicht richtig?
Also ich würde unglaublich gerne die Stasi-Akten meiner Mutter mal beantragen. Und ich habe mich aber tatsächlich noch nicht damit beschäftigt, ob ich als Tochter das kann.
Nicht, wenn sie lebt.
Ja, genau, das dachte ich mir schon, dass das nicht geht. Genauso würde ich gerne die Stasi-Akten meiner Großeltern sehen. Das ist interessanterweise wirklich das Tabu, weil darüber habe ich mit meiner Mutter gesprochen, warum sie das nicht will. Warum sie sich ihre Stasi-Akten nicht holt. Also ich gehe davon aus, dass sie Angst hat, dass da irgendwas drinsteht, was eine Freundin sie verraten hat. Ich glaube, da steht gar nicht so viel drin, weil ich glaube, die haben wirklich einfach durchgezogen in der DDR. Vielleicht haben sie ein, zweimal was im Fernsehen geschaut, aber denen geht es nicht, dass sie da so ein Paket bekommt, wo dann so ganz viele Beobachtungen drin sind. Aber es geht trotzdem nicht. Also sie will das trotzdem nicht angucken. Wenn es sozusagen über diesen Weg eine Möglichkeit gäbe, diese Akten zu bekommen, dann würde ich das, glaube ich, auch an meiner Mutter vorbei, diese Akte lesen wollen. Es ist so ein bisschen Gossip und ein bisschen Interesse, aber auch wirklich zu verstehen, ob da was drinsteht, was mir hilft.
Ich komme nochmal einmal zu deinem Projekt zurück, weil du hast ja gesagt, ihr habt auch in Köln, oder ich weiß, ihr habt in Köln Performances gemacht, ich weiß nicht, auch dort Workshops gemacht?
Wir haben einen Workshop da gemacht und dieses Stück da aufgeführt.
Und was sind so interessante Vorstellungen von ostsozialisierten Nachwendekindern oder Fragen, die ihr noch heute gestellt bekommt? Also vielleicht ist mittlerweile bekannt, dass es ein Abitur in Chemnitz gleichwertig ist wie ein Abitur in Kempten oder Stuttgart. Aber was sind so offene Fragen, die an euch herangetragen wurden, eben von Menschen, die nicht in Familiengeschichte in Ostdeutschland haben?
Interessanterweise gibt es sehr wenig. Also wir haben das viermal in Köln aufgeführt und es gab vier Publikumsgespräche danach und wir wurden gar nichts gefragt. Es gab bestimmt so strukturelle Fragen, wie ist dieses Stück entstanden, so, also jetzt nicht kein Desinteresse da gewesen, sondern es gab immer, und das finde ich so verfehlt fast, so Überlegungen, wie man jetzt denn, wenn man diese Performance gesehen hat und das jetzt ein bisschen besser verstanden hat, dass es differenziert im Osten zugeht, wie retten wir dann aber jetzt den Osten? Was muss man tun, um den Osten zu retten? So, das war vielleicht die Frage, die immer so im Raum stand. Und ich war überrascht, dass es irgendwie ziemlich viel Aufklärungsarbeit geben muss, immer noch zu sagen, es gibt schon ganz viele demokratische Strukturen im Osten und es gibt auch ganz viele engagierte Menschen, die versuchen, irgendwas gegen die AfD zu tun und gegen den Rechtsruck und gegen die Faschos. So, wir stehen da nicht rum und fragen uns, was wir nur zur Hölle machen sollen und warten darauf, dass uns jemand aus dem Westen jetzt erklärt, wie es läuft. Das hatten wir schon mal und ich glaube, da gibt es auch so, seid lieber vorsichtig. Und das habe ich da ganz arg wahrgenommen, dass es so einen Paternalismus immer noch krass auf den Osten drauf gibt.
Ja, und wie seid ihr damit umgegangen, wenn von außen dieser Impuls oder diese Frage kam?
Eine Sache haben wir schon in der Performance gemacht, auch aus dieser Wahrnehmung heraus, wir haben uns selber als Osterfolgsmodelle inszeniert. Also es gab so, greifen Sie jetzt zu, hier haben Sie dieses Osterfolgsmodell, steiler Aufstieg. Und die ganze Performance war auch gelabelt als, ihr könnt jetzt in das Haus des Ostens kommen und da werden wir euch alles erklären, wie der Osten funktioniert, um auch ein bisschen mit dieser Arroganz umzugehen. Wir werden euch alle Fragen beantworten und danach wisst ihr, wie der Osten funktioniert. Um sich darüber lustig zu machen, dass man ja nicht MacPom, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, ne, der Osten ist ja auch gar nicht zu formulieren. Also ich verstehe auch viel nicht, was in MacPom passiert, aber ich verstehe auch viel nicht, was in Schleswig-Holstein vor sich geht. So ist es einfach der Norden, ist wie sehr rätselhaft. Was ich aber sagen wollte, eigentlich ist, dass wir auf diese Sichtbarkeiten hinweisen wollen. Also dieses, guckt euch doch den Osten an, und lernt von dem Osten, was der jetzt schon alles an der Backe hat, kommt zu euch. Die AfD ist schon da und lernt aus diesen Expertisen, die es hier schon gibt. Also hier finden gerade unglaublich viele Workshops statt, wie man mit AfD-Anfragen umgeht, wie dieses Neutralitätsgebot, wie man damit, ne, es gibt Juristinnen, die sich da jetzt irgendwie viel krasser mit beschäftigen, und macht es auch im Westen.
Für Caroline ist es trotz dieser intensiven Gegenwart noch wichtig, zurückzublicken und öffentlich zu diskutieren, wie fair ist der Umbruch damals eigentlich vonstatten gegangen.
Ich glaube, das, was ich gerade gut finde, ist, dass diese Zeit danach, also diese ganz konkrete Nachwendezeit, die finde ich für mich, vielleicht ist es, weil es biografisch für mich klarer ist, relevanter und auch sozusagen, dass jetzt eine Generation nochmal später diesen ganzen Treuhand- und 90er-Jahre-Transformationsprozesse nochmal anguckt, ist für mich, glaube ich, eher mehr dran, als sich diese biografische Arbeit in die DDR anzugucken. Vielleicht ist das auch diese gefühlte Sackgasse, ne? Und ich glaube, das ist sehr viele Sackgassen von gerade, glaube ich, da, wo es auch größere Verstrickungen in Stasi-Entscheidungen gibt, also da, wo vielleicht auch Leben beschädigt wurden oder Biografien durch gewisse Taten einfach verhindert wurden und diese Scham da immer noch drauf liegt, weiß ich nicht. Es ist eigentlich eine gute Zeit, ne? Man sagt ja so soziologisch, 30 Jahre später da drauf zu gucken, ist einfacher als kurz danach. Also ja, wahrscheinlich muss das weiter, also weiter dieses aus der Nase heraus. Ich empfinde das als so einen ganz aufwendigen Prozess. So. Und dann hat man so einen Millimeter Erkenntnis und so 20 Kilometer Seil.
Du hattest ja so beschrieben, wie... ich sage jetzt mal so von oben herab, die ja auch so die ersten Begegnungen mit Menschen aus Westdeutschland vorkamen, wie man so als gar nicht so auf Augenhöhe irgendwie sich empfunden hat und sich selbst vielleicht auch irgendwie und selbst auch Unsicherheiten hatte. Was würdest du sagen, wie hat sich das bis heute verändert, dieses Ungleichgewicht?
Also ich glaube, es gibt mehr Menschen aus Westdeutschland, die jetzt mal im Osten waren und Erfahrungen da gemacht haben und gemerkt haben so, oh wow, ich meine, abgesehen vom Dialekt, der überall ein bisschen anders ist, sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Und es gibt ja manchmal sogar diese Umkehrung, dass man sagt so, eure Kleinstädte sehen viel toller aus und die Dinge sind günstig, deswegen ziehen die Leute hierher oder wohnen jetzt in den Häusern, die sie sich in den 90ern gekauft haben. Also es gibt irgendwie eine andere Auseinandersetzung mit Ost- und Westdeutschland. Aber manchmal denke ich mir auch zwischendrin, also gerade die Erfahrung aus Köln jetzt mit den Publikumsgesprächen, also wenn ich den Satz nochmal höre, also wir können uns das ja gar nicht vorstellen, wie das da bei euch im Osten ist, dass der 2025 immer noch gesagt wird, finde ich so, hä? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es in deinem kleinen Kölner Dorf zugeht, aber ich muss es ja nicht verbalisieren, ich finde es sehr normal, dass ich mir nur nicht in jedem geografischen Dörfchen vorstellen kann, wie es ist.
Was genau piekst dich daran?
Dass es in dem Osten ein Ding gibt, was man verstehen könnte. Und wir alle, also in meiner Annahme denke ich, dass die da so ein klischiertes Ostbild, wie wir so ein bisschen dümmlich an so einem Fenster lehnen und da unten halt dann so Nazi-Aufmärsche sind. So ungefähr. Das ist das, was ich denke, dass sie denkt, dass es so ist. Und wie so graue Fassaden und so Zeug haben.
Ja, also schon auch noch so eine so ein Herabschauen. Du empfindest immer noch ein Herabschauen. Was muss passieren, dass man noch mehr das Gefühl hat, dass man doch auf einer Stufe steht?
Positive Narrative. Also so dieses, es gibt ja schon auch einen Anteil der Berichterstattung, die über den Osten einfach konstant negativ ist. Also es gibt irgendwie wieder einen Faschoaufmarsch, es gibt einen CSD, der angegriffen wurde, aber es gab davor, die CSDs sind gerade sehr, sehr angegriffen auch und stehen unter Druck von rechts. Aber diese CSDs finden nicht seit letztem Jahr statt. Seit letztem Jahr laufen die Faschos da rein und versuchen, die zu torpedieren. Die gibt es seit 10 Jahren. Gibt es auch in kleineren Städten Pride-Paraden im Osten von Deutschland. Surprise. Und es gibt seit 10 Jahren demokratische Initiativen, soziokulturelle Initiativen, die großartige Bildungsarbeit leisten. Nur tauchen die in den Arte-Tracks oder in den hochformatigen Dingen tauchen sie nur auf, wenn ein Nazi vorbeigeschaut hat. Ansonsten ist es sehr, die Berichterstattung der positiven Narrative kommt sehr oft aus Westdeutschland.
Deutschland in 10 Jahren. Lassen wir mal die politische Rechts-Links-Debatte beiseite. Deutschland in 10 Jahren. Wie stehen Nord-, Ost-, West-, Süddeutsche zueinander und denken übereinander?
Das ist sehr komplex, mir das ohne die politische Situation vorzustellen. Also im Ideal, und das würde ich jetzt von Steffen Mau mir übernehmen, gibt es ein Westdeutschland, ein Norddeutschland, ein Süddeutschland. Und das ist dann aber nochmal, ne, also Norddeutschland ist dann vielleicht Nordostdeutschland und dann ist es nochmal MacPom und dann ist es von mir aus auch noch die Mecklenburgische Seenplatte. Und es gibt so ein Verständnis über jetzt außerhalb von so nationalistischen Ideen oder von so explodierenden Akzeptieren von Unterschieden. Also man nimmt einfach hin und findet es vielleicht auch ein bisschen sweet, dass es halt einfach in Südbayern sieht es halt anders aus und die Leute haben andere Dinge und tragen andere Sachen mit sich, aber auch an sich als in MacPom. Aber vielleicht ist dann dieses Ost-Label ein bisschen raus.
Allerletzte Frage in meinem Podcast ist immer, was wünschst du dir? Und das kann alles sein, was dir einfällt.
Ich wünsche mir eigentlich wünsche ich mir ein AfD-Verbot und ich wünsche mir, dass alle BürgerInnen aus dieser schweigenden Mitte heraustreten und sich um diese fucking Demokratie kümmern.
Wenn du mir ein Thema für den Podcast vorschlagen möchtest oder deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst an tabubruch@mdr.de. Hier im Podcast darf man auch immer anonym bleiben. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch, der thematisch ganz gut zu dieser Folge passt. In Wendehausen, einem Dorf in Thüringen, lebten die Menschen jahrzehntelang ganz nah an der Grenze zwischen Ost und West. Sie sahen jeden Tag die Todeszone, den eisernen Vorhang. Ohne Passierschein kam niemand ins Dorf rein. Freiheit war in Wendehausen noch mehr ein Fremdwort als anderswo in der DDR. Im Podcast Wendehausen, Heimat im Todesstreifen, wird in 4 Folgen das Leben in dem früheren Grenzort und dem benachbarten Heldra in Westdeutschland erzählt. Es geht um Zwangsumsiedlungen, Entwurzelung, Tragödien bis hin zum Selbstmord. Einfühlsam zeigt der Podcast, wie das die Menschen bis heute prägt. Selbst die Nachwendegeneration, obwohl sie ja die Repressalien der DDR nur noch aus Erzählungen kennt. Die Autoren erfahren dabei, was für diese Menschen Heimat, Freiheit und Demokratie bedeuten. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.